Hallo, wir sind Mechtild Schröter-Rupiper
und Benny Bauerdick und gemeinsam sind wir
Todesmutig.
Todesmutig, ein Podcast, der ins Herz geht, der zu Tränen rührt, lächeln lässt und zum Nachdenken anregt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Kann man, glaube ich, am Anfang so sagen. Mechtild, ich hatte beim letzten Mal eine Frage an dich. Da haben wir darüber gesprochen, ob du Angst hast vorm Tod. Hast du noch irgendwelche anderen Gedanken oder irgendwas, was du nach der ersten Folge vielleicht noch so im Kopf hattest?
Also im Nachhinein habe ich nochmal gedacht, und das erlebe ich ja immer wieder, man spricht darüber und dann ploppen ganz viele verschiedene Themen auf. Also das wird euch, die ihr zuhört, vielleicht ähnlich gegangen sein, dass ihr plötzlich denkt, ach ja, das ist bei mir auch gewesen. Und schon seid ihr wieder in einer Geschichte drin, wo ihr vielleicht lange nicht mehr dran gedacht habt. Oder euch fallen Menschen ein, denen das so geschehen ist. So, man sagt immer so, von Höckschen auf Stöckschen kommt man da. Ja, so ist das. Wenn man so einen Weg geht, dann ist es nicht wie so ein Tunnel. Man sieht rechts und links nicht, sondern dann entdeckt man was Neues, aber auch eben Zusammenhänge und erinnert sich. Genau, das fand ich nochmal ganz spannend. Und zu dieser Frage, habe ich Angst vor dem Sterben? Da habe ich nochmal so gedacht, naja, es ist schon wichtig, dass man sich auch nicht nur mit diesem Thema beschäftigt, weil einem immer mehr bewusst wird, wo überall Gefahren lauern. Und da, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass wir auch immer wieder gucken, wo wartet Glück auf uns und wie können wir uns auch selber bescheren mit schönen Sachen und auch gute Sachen annehmen und auch dahin hören. Und genauso wie es ist, ich kann auf den Mülleimer an der Bushaltestelle gucken oder ich kann an den Löwenzahn, der da drunter wächst, hinschauen, dass ich selber entscheiden kann, womit ich mich mehr beschäftige.
Wenn es dir mal schlecht geht, wenn wir jetzt mal nicht auf Tod gucken, aber zumindest vielleicht auch auf traurig sein oder so, was sind da Dinge, die dir gut tun in deinem Alltag oder so? Was dir hilft, da den Fokus drauf zu legen?
Schreiben hilft mir, aber wenn es mir persönlich schlecht geht, auch das Gespräch mit meinem Mann, der Austausch mit Freundinnen, darüber, die auch nicht ausweichen, die auch zuhören, die auch Gedanken zurückgeben können, worüber ich nachdenken kann. Was mir auch hilft, ist, ich habe 3 Parfums und da gibt es welche, die ich eben so nach Stimmung drauf tue. Sowas eben auch. Ich merke das, wenn ich irgendwie so einen miesen Tag habe und dann denke ich so, ach komm, ne, ich tue jetzt den roten Lippenstift drauf. Das sind so kleine Stimmungsheber bei mir tatsächlich. Genauso wie aber eben rausgehen oder eine Runde den Hund streicheln. So, das können ganz kleine Sachen sein, wie dieses Hund streicheln oder Lippenstift. Und das können aber auch größere Sachen sein, dass ich dann wirklich auch nochmal Gespräch suche oder schlafen gehen, weil manchmal ist es wirklich so eine Nacht drüber schlafen, dass man aufsteht, ausgeruht ist und nochmal anders drüber nachdenkt.
Ich glaube, ich habe irgendwo mal von so einer 48-Stunden-Regel gelesen, wenn man so Konflikte hat in Beziehungen oder im Arbeitskontext oder Dinge, die einen beschäftigen, dass man 48 Stunden darüber nachdenken soll, bevor man ins Handeln kommt, zu gucken, ob sich das dann eben 2 Tage später noch genauso groß anfühlt, dieses Thema. Dann nochmal mit ein bisschen Abstand quasi reinzufühlen tatsächlich.
Ja, das ist schon spannend. Also manchmal wäre das bestimmt ganz gut, weil man vielleicht spontan und noch nicht so ganz überlegt eben handelt. So dieses aus dem Bauch raus, und manchmal ist es gut zu gucken, ist es einfach nur mein Bauch und meine empfindliche Stelle. Und manchmal denke ich aber auch so, dieses spontane Reagieren, da steckt ja auch eine Energie drin. Aber zu überlegen, warte ich 48 Stunden oder tauche ich jetzt in irgendwelche Gedanken ein oder mach dies oder das. Das wäre natürlich gut. Man müsste überall so kleine 48er-Zahlen hinhängen, die einen erinnern, weil das Klasse ist ja das in der Trauer. Reminder, ja. In der Trauer oder beim Grübeln. Da fällt einem ja selber oft nicht ein, dass man gerade traurig ist oder dass man gerade grübelt. Mhm. Genau, diese Reminder, genau. Oder so positive Trigger.
Und gleichzeitig sind wir aber ja bei dem quasi aber auch schon direkt beim Thema der Folge, ne? Weil wir wollten heute ja drüber sprechen, geht Trauer irgendwann vorbei, hört Trauer auf? Und in dem Falle kann man sagen, definitiv nicht nach 48 Stunden und auch nicht nach einer bestimmten Zeit, ne? Oder was ist deine Antwort auf die Frage?
Es kommt immer wieder darauf an, um wen oder was ich trauere. Und vielleicht ist es tatsächlich nach 48 Stunden vorbei, dass ich ganz, ganz feste traurig war, weil ich Abschied nehmen musste von einem Ort. Wir sind jetzt zum Beispiel im Sommer in Assisi gewesen, in Umbrien, das liebe ich sehr. Und da wegzufahren und zu wissen, wir kommen vermutlich erst in einem Jahr wieder, das ist schon auch traurig. Bei all dem, was schön war und wo ich mich auch auf zu Hause freue. Und dann fahren wir Richtung nach Hause und dann denken wir, ach, dann sehen wir gleich Matthias, Marius, Malte und...
Eure Kinder.
Ach, richtig, ganz ja. Genau. Genau. Oder heute Abend setzen wir uns vielleicht in den Garten und bestellen irgendwas beim Dönermann. So. Ja. Und dann kommt diese Freude auf und wenn ich dann aber an Assisi denke, dann denke ich so, ja schade, dass ich nicht da bin, aber das aktive Trauern ist dann nicht mehr da. Und von daher kommt es immer darauf an, um wen oder was trauere ich. Aber ich habe ein Leben lang Trauer in mir, genauso wie ich ein Leben lang Freude in mir habe. Und sie wird immer wieder dann auftauchen, die Freude und auch die Trauer und auch die Wut, wenn sie notwendig ist oder wenn sie von Guten ist. Also wenn sie Freude notwendig, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen, ne? Mhm. Weißt du, was ich meine?
Mhm, ja, ja.
Aber wenn sie gebraucht wird, ja. Wenn sie förderlich ist, wenn sie erfrischend ist, dann wird die Freude da sein.
Mhm. Aber gleichzeitig erlebe ich trotzdem eben in Bezug auf, also wenn wir wirklich nochmal auf den Verlust nach einem Tod gucken, erlebe ich da eben ganz oft, gerade wenn diese Wunde noch so offen ist und dass der Tod, der Verlust so kurz erst zurückliegt, erlebe ich eben oft oder kriege ich oft die Frage gestellt von, wann hört das denn endlich auf? Ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr traurig sein, wütend sein, einen Hass haben auf das Universum. Und was antwortest du diesen Menschen, wenn die dir gegenüber sitzen und sagen, Mechtild, wann hört es endlich auf?
Ich ergänze deine Ausführung nochmal, indem jemand hier sagt, ich bin froh, wenn endlich das Trauerjahr vorbei ist und wenn es mir dann wieder gut geht. Ja, dass ich dann sage, früher hat man vom Trauerjahr gesprochen und es hört dann auf, wenn wieder neue Dinge dazukommen, wenn du Trauer zugelassen hast, darum geht es eben auch, wenn du Tränen zugelassen hast, wenn Tränen da waren. Nicht jeder muss dabei weinen, ja, aber wenn du diese Gefühle zugelassen hast, weil die Trauer und die Traurigkeit, mit der du umgehst, die wird den Verlustschmerz lindern, auch wenn sich das so widersprüchlich anhört. Mhm. Und da auch zu sagen, aber weißt du, wenn du eine Liebe kennenlernst und du bist so dankbar und sagst einfach so, mein Mann, meine Frau, meine Freundin, mein Freund, das ist so wie Heimat. Und ich liebe den so sehr, ich bin so dankbar dafür, dass der da ist. Wann soll die Liebe aufhören? Mhm. So, ne? Gibt es dieses Ja und auch da ist es in der Liebe, das wird in Wellen da sein, auf und ab. Ja, und die Trauer, wenn es um einen geliebten Menschen geht, ja, dann darf das auf und ab gehen. Und wenn einer unserer Söhne sterben würde, mein Mann sterben würde, das weiß ich einfach aus der Begleitung, das weiß ich aber auch von anderen Abschiedssituationen im Leben, dann wird das einfach für immer und ewig traurig sein. Das wird traurig sein, aber ich muss nicht immer traurig sein. Ja?
Sondern es darf kommen und ich glaube aber auch so, sich darauf einzulassen oder zu akzeptieren auch, dass die Trauer auch manchmal einfach rauskommt, ne? Das ist so, das kenne ich von mir persönlich, dass ich dann denke, huch, wo kam das denn jetzt auf einmal her? Und so zu wissen oder auch mit diesem Bewusstsein durchs Leben zu gehen, zu sagen, ich weiß das, das wird immer wieder passieren, dass mein Vater aufploppt, egal in welcher Situation, und ich denke, jetzt bin ich traurig. Mhm. Und das aber zu wissen auch, dass das passiert, hat mich irgendwann so entspannt. Also nicht mehr so zu denken, darf das denn jetzt überhaupt passieren und warum, wo kommt das jetzt her? Also verstehst du, was ich meine?
Das ja. Ist so. Wenn du mir gegenüber sitzen würdest als Trauernder, der mich aufsucht und da kämen jetzt die Tränen und du würdest sagen, wo kommt das her, warum ist das so? Dann würde ich dir vielleicht sagen, weil es dein Vater wert ist. Ja, weil es dein Vater wert ist. Und ich habe das auch in Begleitung, dass jemand da sitzt und entschuldigt sich für die Tränen, sagt, Entschuldigung, dass ich weinen muss. Ja, das ist auch so eine große Tragik, wenn ich dann der Frau sage, dein Kind ist gestorben, du darfst ruhig weinen. Also in welcher Gesellschaft leben wir, wo Menschen glauben, sie müssen sich dafür entschuldigen und dann auch noch bei der Trauerbegleitung. Aber dann sitzt jetzt vielleicht ein Vater vor mir und der Sohn und ich sage zu denen, ich kannte deine Frau, ich kannte deine Mama ja gar nicht. Und erzählt mal, wie war die denn gewesen? So, war die eher fröhlich, war die laut, hat die gerne getanzt? So, und dann gucken sich die beiden an und dann merkst du, da füllen sich die Augen mit Tränen und dann fangen die an zu weinen und vielleicht ist es das erste Mal, dass die sich angucken und sollen jetzt über die Mama sprechen, ja? Und früher hätte ich dann immer gedacht, so, oh Gott, jetzt habe ich eine Frage gestellt, jetzt habe ich die zum Weinen gebracht. Und dann hätte ich gesagt, Entschuldigung, ich wollte euch nicht zum Weinen bringen. Und heute kann ich das aushalten und sage, aber eigentlich ist es auch schön, wenn man um eine Mama weint, die gestorben ist. Und ich sage euch was, wenn ich mal tot bin und mein Mann und meine Söhne sitzen zusammen und reden über mich und dann kommt auch mal eine Träne. Ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn man tot ist, aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, dann finde ich das auch eigentlich auch ganz schön. Nur die sollen nicht immer traurig sein. Die sollen sich nicht ihr gutes Leben verbieten, weil ich traurig bin. Ja, aber ab und zu mal traurig sein, das schadet doch gar nicht.
Und das stimmt, das ist irgendwie schön, was du gesagt hast, auch zu sagen, der Mensch, der gestorben ist, ist es wert, dass du jetzt eine Träne verdrückst dafür, ne? Weil das ist, glaube ich, auch das, das ist ja eine körperliche Reaktion oder ein Gefühl, was so ja so ganz tief aus einem heraus, aus dem Herzen auch rauskommt und dann auch zu sagen, das sorgt ja auch dafür, dass die Erinnerungen und die Gedanken an den Menschen aufrecht erhalten und am Leben bleiben, ne? Weil wenn wir Verstorbene irgendwann nicht mehr betrauern würden, nicht mehr weinen würden, dann würde das ja bedeuten, dass wir sie vergessen haben.
Mhm. Genau, oder vielleicht dann nicht mal vergessen, sondern dass es gleichgültig geworden ist. Ja. Ne? Ja. Denn vergessen, das kann passieren im Alltag, dass ich einfach wirklich nicht dran denke und ich habe vergessen, mein Ritual einzuhalten, eine Kerze anzuzünden und so weiter. Aber das bedeutet ja nicht, dass mir jemand gleichgültig ist.
Stimmt, ja.
So, ne? Genau. Und wenn ich traurig bin, aber dieser Mensch ist noch nicht mal, wo ich sagen würde, der ist es noch nicht mal wert, weil dieser Mensch hat mich verletzt und ich bin trotzdem traurig, dann ist es vielleicht, weil ich es mir wert bin, diese Traurigkeit, diese Enttäuschung auch zuzulassen. Aber wir haben vorgestern haben wir eine Gruppe hier gehabt von Eltern, wo die Kinder verstorben sind und wo eine Mutter sagte, also bei mir ist das schon so, dass ich so ein bisschen Sorge habe, dass ich irgendwann nicht mehr traurig bin, dass mein Kind gestorben ist und wenn jetzt nach und nach wieder Dinge passieren, die schön sind und die ich auch jetzt wieder mehr genießen kann als am Anfang, dann habe ich eine Sorge, dass die Traurigkeit verschwindet. Und dann sagt ein Vater, das kennt er eben auch. Und er versucht sich dann immer wieder an das Traurige zu erinnern. Und das war so ein Moment, wo ich dann den Gedanken reingegeben habe, Ich glaube nicht, dass wir diese Traurigkeit vergessen, weil wenn ich jemanden liebe und ich bin aber gerade verärgert über irgendwas anderes, das kann mir die Liebe auch nicht nehmen.
Ja, und das sind ja auch Momente und naja, so Meilensteine auch, ne, wo man immer wieder aufs Neue begreift, dass da jemand fehlt, ne? Also ich weiß noch, wir haben mal gemeinsam eine Gruppe gehabt hier im Lavia-Haus von jungen Erwachsenen, wo jemand gekommen ist, der jahrelang schon nicht mehr in der Trauergruppe war und die Mutter verstorben ist. Aber er gesagt hat, jetzt ist etwas passiert in meinem Leben, wo es mir das nochmal vor Augen geführt hat, dass meine Mutter nicht da ist. Und da hatte ich das Gefühl von, jetzt kann ich diese Trauer und dieses Traurigsein nochmal zulassen und es kommt auch nochmal hoch, ne? Und auch da sind es ja bei jungen Erwachsenen, die beispielsweise ihre Eltern verlieren, ja wirklich diese Meilensteine von Abitur machen, Studienabschluss, die erste eigene Wohnung, heiraten, Kinder kriegen, was auch immer. Das sind ja Dinge, die immer wieder passieren, wo einem das immer wieder vor Augen geführt wird. Oder auch in Gesprächen mit Freunden. Das habe ich auch neulich in einer Trauergruppe gehört, dass eine Freundin zu ihrer anderen Freundin gesagt hat, oh, ja, ich bin heute total genervt, ich habe mich wieder mit meiner Mutter gestritten. Und sie das, ein Kloß im Hals bekam und dachte, wie kannst du das denn sagen, weil meine Mutter ist vor einem halben Jahr gestorben. Und auch das sind ja so Momente im Alltag, wo wir uns nicht vor schützen können, sondern die ja passieren irgendwie, ne?
Ja, ganz genau. Die passieren und dann geht es darum, in der Trauerarbeit geht es darum, zu lernen, mit diesen Trauerreaktionen umzugehen und Handwerkszeug zu bekommen und auch zu wissen, das ist normal. Das ist eine psychisch gesunde Reaktion auf einen Verlust, das einfach zu wissen und nicht, das ist krank, das muss weg, das darf nicht sein. Die Leandra, die hier auch arbeitet, die ist mir da immer ein ganz gutes Beispiel. Von Leandra ist der Papa verunglückt, da war sie 10 Jahre alt. Und die Leandra hat Einzelgespräche gehabt, die ist in der Trauergruppe gewesen. Und irgendwann hat sie gesagt, es ist in Ordnung, es geht mir ganz gut, ich kann damit umgehen. Ich denke da auch nicht mehr so oft dran. Es sind neue Sachen dazugekommen im Alltag. Und es wird immer ein Thema sein, aber ich brauche nicht mehr zu der Gruppe hinkommen. Und dann hat sie sich irgendwann gemeldet und hat gesagt, Mechthild, ich möchte was erzählen. Ich habe Abi gehabt und wir haben die Abi-Feier gehabt. Und da hat es plötzlich geheißen, jetzt ist Vater-Tochter-Tanz. Und da hat es mich erwischt. Das kam wie so eine Welle an. Und wenn ich nicht gelernt hätte, dass es normal ist und damit umzugehen, dann wäre ich gegangen. Und so habe ich gewusst, ich muss das eben mal einmal aushalten. Das rollt jetzt wie eine Welle über mich und dann ist es gleich wieder vorbei. Und sie hat dann den Freund der Mutter gefragt, tanzt du mit mir? Und sie hat im Grunde das Beste daraus gemacht für sich. Und dann war es eine gute Feier. Und das Spannende ist, wenn die Leandra jetzt aber in dieser Welle gesagt hätte, das halte ich nicht aus, das kann doch nicht sein, die wissen doch, dass mein Vater tot ist, wie können die sagen, Vater-Tochter-Tanz? Und sie wäre gegangen und ich hätte später gesagt, hey Leandra, wie war die Feier? Dann wird sie vielleicht aggressiv reagieren, wird sagen, sprich mich nicht drauf an, das war unmöglich und wird sich darüber ärgern. Und da geht es im Grunde in der Trauerarbeit nicht Trauer wegzumachen, weil die Trauer, die ist ja in uns. Wir sind damit doch schon geboren, das ist doch eine Gabe, eine Fähigkeit. Aber zu lernen, mit diesen Trauerreaktionen, die uns unangenehm sind, umzugehen.
Und dazu gehören ja eine ganze Menge, ne? Also das kann ja Wut sein, das kann vielleicht auch Schuldgefühle sein, traurig sein, eine körperliche Reaktion in Form von Weinen, also Tränen, ne?
Auch Magenschmerzen, Kopfschmerzen, genau, den Rücken verspannt, genau, Leere, Sehnsucht, genau, ganz, ganz viele verschiedene Gefühle von bis. Und manchmal ist das so, dass trauernde Menschen da sind und dann sagen die, ich habe so eine Sehnsucht oder auch eine Eifersucht. Ich bin so eifersüchtig, so bin ich vorhin nicht gewesen. Und ich guck dann da so schräg über die Straße und dann denke ich so, die haben so viele Kinder, bei mir ist das einzige Kind gestorben, das ist ungerecht und irgendwie, ich gönne denen auch das Glück nicht und gleichzeitig, und die fühlen sich einfach so schlecht, ja, und denken auch, sie sind nicht richtig und auf Dauer wird es denen sicherlich auch mit diesem Gefühl nicht gut gehen, wenn das ein dauerhaftes Gefühl ist, ja. Aber mitzubekommen, dass es anderen ähnlich geht oder vielleicht auch ein Buch aufzuschlagen und zu sagen, schau mal, da sind gerade so Sachen mal gesammelt, da steht drin Leere, Eifersucht, Schuldgedanken und so weiter, ne? Das steht nicht wegen dir da drin, sondern steht da drin, weil es auf ganz viele Leute zutrifft. Einfach so, das nochmal so deutlich zu machen und dann aber auch zu gucken, genau, wie kann ich mit dem Gefühl umgehen und dieses Gefühl Eifersucht, das ist doch eigentlich so etwas, so, da hat jemand etwas, was ich so gerne hätte. Und da steckt eigentlich Liebe drin, da steckt eine Sehnsucht drin. Mhm. Und dann hört und liest sich Eifersucht wieder ganz anders.
Sie ein bisschen, ja, manchmal so anzuerkennen und zu umarmen, ne? Gar nicht so sich dafür zu verurteilen, zu sagen, wie kann ich denn jetzt wütend sein, wie kann ich denn jetzt eifersüchtig sein, sondern sie umarmen und sagen, es ist gut so, dass sie jetzt gerade da ist, ne, dieses Gefühl, weil es mich daran erinnert, was mir eigentlich fehlt, ne, oder wer mir fehlt. Wobei es manchmal auch die Frage ist, ne, das ist ja nicht nur, manchmal betrauert man ja nicht nur die Person, die einem fehlt, sondern bei jungen Menschen, wenn sie Eltern beispielsweise verlieren, ist es ja oft auch einfach der Fakt, dass, ne, also dann ist es nicht nur, ich vermisse meine Mutter, sondern ich vermisse es auch, eine Mutter zu haben, ne, also gar nicht nur den Menschen mit seiner Persönlichkeit, mit seinem Charakter, sondern auch das, was wirklich fehlt ja auch, ne, das ist eben genau diese Situation, die du beschrieben hast mit Vater-Tochter-Tanz, ne.
Ganz genau, genau, aber auch, dass der kleine Daniel 2 ist, als der Papa mit dem Motorrad verunglückt und dann 5 Jahre alt wird und im Kindergarten andere Kinder beißt und haut. Und als die Erzieherin sagt, warum machst du das? Dann sagt er, weil ich traurig bin, dass mein Papa tot ist. Und die Erzieherin sagt, aber das kann, sagt sie nicht zu ihm. Ja, das sagt sie zu mir. Das kann ja eigentlich gar nicht sein, weil der kennt den Vater doch gar nicht mehr. Aber er trauert darum, dass er in der Realität erstmal vaterlos ist und dass die anderen einen Vater haben und er eben nicht. Und er kann sich tatsächlich nicht an den Papa erinnern. Es gibt Bilder und Erinnerungsgeschichten, ne? Aber in persona kann er sich nicht mehr dran erinnern. Und er hätte gerne einfach einen Vater, genauso wie ein Elternpaar um die einzige Tochter trauert, die gestorben ist. Und 2 Jahre später trauern sie darum, dass sie nicht Großeltern werden. Und sie trauern um ein Enkelkind, was sie nie gehabt haben, aber was sie auch niemals haben werden. Ja, und auch das, da kann keiner hinkommen und sagen, jetzt 2 Jahre später, also bitteschön, das geht jetzt ja gar nicht mehr, jetzt muss doch mal gut sein, jetzt nehmt ein Medikament oder geht zum Arzt, hin zum Therapeuten, sondern es gibt so viele Dimensionen, wo ich das immer wieder begreife und wo es darum geht, das wieder einordnen zu können und zu verstehen, warum ist das gerade so? Was hat jetzt diesen Schmerz ausgelöst?
Ja, und das macht ja aber wirklich auch tatsächlich nochmal begreifbar, wie viele Dimensionen auch das Thema Tod, Trauer, Verlust hat, ne? Also, dass es nicht nur wirklich nur darum geht, dass man diesen einen Menschen betrauert, sondern was da alles für unterschiedliche Dinge dazukommen, ne? Also, das ist ja Wahnsinn, wenn man sich das mal anschaut, ne? Wie komplex dann eben auch Trauer sein kann, ne?
Ja. Ich mache das manchmal auch am Telefon, deswegen geht das hier, glaube ich, auch im Podcast, dass ich dann zu jemandem sage, klemmse mal das Telefon zwischen Schulter und Kopf ein und dann nehmen sie mal die Hände auseinander und die Leute glauben, dass ihr Mann gestorben ist, das ist so schlimm und dann nehmen die Hände auseinander und dann legen die wie ein Dach zusammen oben und sagen, aber bald ist wieder gut. Und die Realität ist aber, klatsch deine Hände zusammen und dann öffne sie oben wie ein Trichter. So ist nämlich Trauer. Stück für Stück für Stück für Stück begreifst du, was da passiert. Und zum Glück auch Stück für Stück eben auch dieses Elternpaar, was 2 Jahre später es begreift, wir werden oder betrauert. Das haben die vielleicht schon mal bedacht, aber da hatten sie noch keinen Platz für diese Trauer, weil sie gerade wegen sich selbst so traurig waren, wegen der Tochter so traurig waren. Und jetzt ist der Raum wieder da für diese Trauer. Und dann wird dieses Enkelkind betrauert. Und dann geht es im Grunde darum, da wieder das Beste aus dem Schlimmen zu machen, einen Weg zu suchen. Vielleicht werden die Au-pair-Großeltern oder die bieten sich an als Babysitter oder die machen ein Ehrenamt oder die kaufen sich ein Wohnmobil, wenn sie das Geld haben und sagen, dann können wir jetzt rumreisen, ohne dass wir immer als Babysitter einspringen müssen. Mhm. So, darum geht es, sich zu arrangieren. Es geht nicht darum, das gut zu heißen, nicht zu arrangieren. Aber Stück für Stück, wenn wir alles schon spüren würden, den ganzen Schmerz, wie man das so glaubt, erst ganz, ganz, ganz schlimm, dann würden wir morgens nicht mehr aufstehen wollen. Mhm. Dann wollten wir erst recht nicht mehr weiterleben. Immer da, wo es um einen großen Verlust auch geht, ne? Darum geht es so bei diesem Bild.
Und ich habe das tatsächlich ja genau so auch empfunden und erlebt, dass das ist jetzt 7 Jahre ja her, dass mein Vater und meine Oma innerhalb von 2 Tagen gestorben sind. Und ich habe viel danach geweint und dachte dann aber, jetzt bin ich durch. So, jetzt habe ich diese Trauer durchlebt, jetzt kann ich einen Haken dahinter machen. Und das ist so nicht gewesen. Also ich habe dann einfach sehr gut funktioniert und ich betrauere das heute manchmal mehr. Also ich bin heute manchmal 7 Jahre später trauriger als noch kurz danach, weil ich das jetzt natürlich ganz anders begreifen oder begriffen habe, akzeptiert habe und deswegen das auch ganz anders fühlen kann, ne? Also es ist tatsächlich so, dass Trauer nichts Gradliniges ist, was man irgendwie abarbeiten kann, sondern immer wieder so wellenförmig kommt und man dann eben wirklich lernen muss, damit umzugehen, ne?
Ja, genau. Ich habe die Eva, die war 8, als ihre Mama gestorben ist, und die war 15, 16. Da habe ich zu Eva gesagt, Eva, wie ist das mit der Trauer? Wenn man jetzt ganz viele bunte Fäden nehmen würde und du würdest jetzt sagen, der schwarze Faden steht für die Trauer und der rote steht für Liebe und der gelbe steht für Glück. So. Und laufen diese Fäden dein Leben lang mit dir mit, und ist der schwarze Faden mal dicker, mal dünner, oder ist er immer gleich dick, weil das ja eigentlich auch ja immer noch traurig ist, dass die Mama gestorben ist. Und dann hat sie überlegt und hat gesagt, nee, der Faden, der ist manchmal nicht da, und manchmal, dann denke ich wirklich 3, 4 Monate gar nicht an meine Mama. Und dann kann das sein, dass ich 2 Wochen lang jeden Tag traurig bin und jeden Abend weine. Und dann kann sich das wieder ändern. Und das fand ich einfach auch nochmal ganz spannend. Aber das kann die Eva auch erst im Rückblick sagen. Als sie auch als 15-, 16-Jährige auf die letzten 7, 8 Jahre zurückblickt. Da kann sie das so sagen. Wenn man dass jemanden sagt, der gerade ganz frisch trauernd ist und sagt, irgendwann wird das mal nicht so traurig sein, dann wirst du auch mal 3 Wochen nicht dran denken. Das möchte ja erstmal vielleicht auch keiner. Auf der einen Seite fürchte ich das, dass ich nur noch traurig bin, und auf der anderen Seite, so war das ja auch in der Elterngruppe, wird es gefürchtet, dass man nicht mehr traurig ist. Mhm. Aber es geht im Grunde darum, dass es nicht mehr schmerzt, ja? Ich habe ja dieses Holzherz, was man in der Mitte durchbrechen kann, weil da Magneten drin sind. Man dreht es um und da kommen Tränen bei raus. Und dass ich immer wieder sage, das ist wie eine körperliche, eine Fleischwunde, die ich habe. Und das ist offen und so ist auch mein Herz vielleicht gebrochen. Und es wird wieder heilen, so wie diese Wunde am Körper eigentlich wieder heilen wird. Aber es wird nie wieder so sein wie vorher. Es wird eine Narbe geben. Ob ich die sehe oder nicht sehe, ne, mit dem bloßen Auge. Und darum geht es aber wieder, dass es anders gut wird, das Leben weitergeht, das Leben auch anders weitergeht und dass es aber wieder heilt und nicht, dass der Schmerz bleibt, nicht, dass die Wunde eitern bleibt, weil wenn das bei dieser Herzwunde ist, dass es gar nie heilt, dass es immer, immer nur wehtut, dann werde ich vielleicht ein ganz garstiger Mensch. Mhm. Oder ich wird ein so trauriger Mensch, der den ganzen Lebensmut verliert. Aber eigentlich hat uns das Leben dafür die Trauer mitgegeben, dass wir die dann einsetzen können, wenn es da tatsächlich notwendig ist, wenn es Not wendet. Dann können wir weinen, dann können wir uns zurückziehen, dann können wir traurige Gespräche führen, aber auch sinnvolle und hoffnungsvolle Gespräche führen. Das ist ein Talent. Trauer ist ein Talent, was wir dann einsetzen können, wenn wir es brauchen.
Und es ist spannend, als du gerade die Narbe ja auch nochmal erwähnt hast, da musste ich nochmal daran denken, dass wir auch schon mal gemeinsam in einer Trauergruppe darüber gesprochen haben, über Narben, die wir haben, und dass sich irgendwann Trauer, dass sie da ist und dass sie uns auch traurig macht, dass sie Gefühle in uns hervorbringt, aber nach Jahren kann eigentlich diese Narbe nicht mehr aufgerissen werden. Also wenn die einmal ein bisschen verheilt ist, dann ist die da, aber die kann nicht mehr aufreißen. Aber jeder, der so eine Narbe am eigenen Körper hat und so mit dem Finger drüber geht, weiß auch, es fühlt sich anders an. Es fühlt sich anders an, es tut nicht weh, aber man ist so an der Haut dann so berührungsempfindlich so ein bisschen.
Genau,
ne?
Genau. Das macht uns berührbar. Und im Grunde die Narben, die wir am Herz haben, wenn wir dieses Beispiel nehmen, dass man so einen Riss hatte oder das Herz gebrochen war. Und das bricht sehr wahrscheinlich nicht nur einmal im Leben, sondern das kann häufiger sein, größer und kleiner. Aber das macht uns dann zu dem Menschen, der wir sind, zu der Persönlichkeit, die wir auch sind, da, wo wir berührbar sind. Ich war in einer Begleitung gewesen und da stirbt die Mutter von einem 8-jährigen Jungen und sie hat gesagt, sie hat Angst, dass ihr Kind einen Schaden bekommt, wenn sie stirbt. Sie hat Angst, dass ihr Kind eine Macke bekommt. Und dann habe ich dieses Beispiel mit dem Herz genommen und habe gesagt, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, wenn eine Mutter stirbt, bekommt das Kind keine Macke, obwohl sich das jetzt so komisch vielleicht anhört. Aber das ist so, aber wenn es wieder heilen darf und allein dadurch heilen darf, dass die Mutter uns jetzt schon dazu holt und darüber spricht und der Vater sagt, ich komme mit dem Kind zur Trauergruppe hin, ich fahre es hin und ich komme selber eben dahin und setze mich damit auseinander. Wenn dieses Kind traurig sein darf und wenn diese Wunde heilen darf, dann kann es sein, der Vater ist selber selbstständig, dass das Kind zum Beispiel später die Firma übernimmt und dann könnte es sein, dass ein Mitarbeiter da ist, der sagt, meine Frau, die wird sterben und ich brauche eine Auszeit. Oder der vielleicht 2 Jahre nach dem Tod seiner Frau sagt, ich muss die Arbeitszeit reduzieren, weil ich körperliche Schwierigkeiten habe oder weil meine Kinder gerade reagieren, dann wird dein Sohn vermutlich nicht sagen, jetzt reißen sie sich mal zusammen, kommen hier hin, sondern er wird da berührbar sein, das heißt, er muss nicht alles durchgehen lassen, aber der wird ein anderes Verständnis haben oder wird vielleicht sowieso schon den Mitarbeiter von der Firma aus Trauerbegleitung anbieten.
Ja, stimmt. Das ist so, dass man tatsächlich ja, so schmerzhaft das ist und so sehr man das ja eben tatsächlich bei einem Verlust, der erst kurz zurückliegt, eben nicht wahrhaben will, geht man da irgendwann gestärkt raus, ne? Wenn man mit der Trauer lernt umzugehen. Man wächst daran und das ist ja auch ein Bild, was du in der Trauerbegleitung ja auch benutzt, dass die Trauer in uns nicht kleiner wird, das ist ja so ein Gedanke, den man manchmal hat, die wird irgendwie kleiner und geht fast weg, sondern die Trauer, die Masse der Trauer, wenn man sich so einen Ball vorstellt, bleibt ja immer gleich groß. Aber wir wachsen daran, an dieser Herausforderung und dementsprechend wird der Resonanzraum quasi größer und die Trauer ist immer noch gleich groß, aber nimmt in uns dann eben nicht mehr so viel Raum ein, ne?
Ganz genau. Wie etwas, wo wir uns vielleicht im Anfang ganz, ganz, ganz furchtbar drüber ärgern, weil das einfach gegen unser Prinzip geht, gegen unsere Haltung, gegen unsere Gerechtigkeit, Menschlichkeit. Und wir denken am Anfang immer dran, wir reden darüber und wir erzählen davon, wir posten das. Und irgendwann kommen aber auch nochmal wieder neue Themen dazu. Ich versuche auch vielleicht was daran zu ändern und es kommen neue Themen dazu. Und es nimmt nicht mehr mein ganzes Denken ein und meine Posts ändern sich auch auf Facebook oder Insta. Aber wenn das Thema auf diese Ungerechtigkeit wieder kommt, ja, dann kann es sein, dass ich dann stehe und sage, ja, und es ist nicht richtig, genau, auf den Punkt gebracht, aber es nimmt einfach nicht mehr mein ganzes Denken und Wüten und Handeln und so weiter ein. Aber es ist doch mit der Liebe auch so.
Mhm. Ja? Klar, die rosarote Brille, ne? Meinst du die, die man irgendwann ablegt, dass Liebe nicht mehr so stark ist? Oder?
Obwohl, ich weiß gar nicht, man. Ja, ich glaube, man legt sie ab und dann setzt man sie irgendwann vielleicht auch wieder drauf, weil man einfach weiß, ach, manchmal ist das ganz schön, wenn das weich gezeichnet wird. Ich bin jetzt 35 Jahre mit meinem Mann verheiratet und ich liebe den total und ich sage immer so, ich liebe den noch mehr als am Anfang, weil wir ja auch ganz viele gemeinsame Erlebnisse haben. Aber dieses Herzflattern, wenn ich jetzt gerade davon rede oder so, oder ich kicher hier nicht rum oder so, ne? Das Herzflattern, das ist jetzt ja nicht da, aber ich kenne das schon. Ja, wenn ich nach einer Woche vom Seminar wiederkomme und er holt mich am Bahnhof ab, dann freue ich mich da sehr drauf, dann freue ich mich, ihn zu sehen. So. Aber wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, ich freue mich meistens so, aber dann habe ich das nicht. Auf dem Bahnhof, das ist eine andere Freude, wie wenn er nach Hause kommt, ebenso, ja. Und genauso ist das auch in der Liebe, dass Gott, wenn ich immer nur verknallt von immer nur Schmetterling im Bauch hätte, ich wäre total Herzinfarkt gefährdet, ja.
Stimmt, das, ja.
Und auch meine Umgebung, die würden alle sagen, ey, hör mir auf mit deinem Mann, 35 Jahre, erzählst du jetzt schon von dem die ganze Zeit. Hast auch mal ein anderes Thema. So, aber das ist einfach auch wie so eine Welle, ja, das ist im Anfang mehr, das schlägt so richtig aus und dann geht es irgendwann runter, das heißt aber nicht, dass ich ihn nicht liebe, aber das hat auch das Leben so eingerichtet, ne, damit wir nicht gefährdet sind, dass es runtergeht und dann passiert irgendwas ganz Schönes, überrascht mich mit irgendeiner Sache oder sagt was Lustiges und dann, ne, geht es auf der Skala wieder hoch, dieser Moment so, und dann geht es wieder runter. Und so ist es in der Regel auch mit anderen Sachen, auch mit der Trauer, dass ich am Anfang einfach so feste traurig bin und dass es so weh tut und ich denke dann nur dran und ich muss immer wieder drüber reden und so weiter. Das ist so normal, ja. Aber es ist wichtig, dass es auch irgendwann weiter wieder runter geht, dass ich auch andere Themen machen kann und dann kann Gedenktag kommen, dann kann ein Geruch kommen, eine Musik kommen und dann schlägt es einfach wieder aus und ich bin wieder ganz feste traurig und dass es dann wieder runter geht. Aber wenn ich immer in dieser Traurigkeit bleiben würde, dann wäre ich auch Herzinfarkt gefährdet und dann gar nicht mehr mit diesem Lachen wie ne, bei diesem Verknalltsein, sondern dann würde es mir einfach schlecht gehen, weil das ein Dauerstress ist. So dauerverknallt sein und dauer tief traurig, schmerzhaft traurig, ist ein ganz großer Stress. Genauso wie Menschen, die permanent wütend sind. Das ist ganz, ganz anstrengend für einen selber, dieses Dauerhafte. Und auch für die Umgebung, auch für die Menschen, die einem ganz nahe stehen.
Stimmt, das ist ein ganz guter Vergleich, um das nochmal begreifbar zu machen oder um das auch nochmal so zu verstehen, ne? Wie wir Trauer verstehen müssen, weil das ist, kenne ich so aus meinem Umfeld wirklich, dass dann Leute denken, das hört auf, ich bin dann irgendwann durch damit und ich glaube, deswegen ist das auch so ein, ja, so ein wertvoller und wichtiger Teil von Trauerarbeit und Trauerbegleitung, den Menschen das irgendwie, ja, mit an die Hand zu geben, ne? Das zu verstehen, wie man mit Trauer durchs Leben gehen kann und mit so einem Tod und auch mit einem Verlust durchs Leben kann. Wenn man sich die Frage nochmal anguckt, geht Trauer vorbei, würdest du vermutlich sagen, nein, Trauer geht nicht vorbei, oder? Was wäre deine Antwort?
Ja, aber genau, also Trauer ist in uns drin und kommt dann hoch, wenn wir sie brauchen. Aber das, was ich jedem wünsche, ist, dass der Schmerz vorbeigeht. Dass der Schmerz vorbeigeht und dass man berührbar dafür ist. Genau. Aber es wird in bestimmten Fällen ein Leben lang traurig sein, dass so etwas passiert ist. Genau, ja.
Also die Gefühle, die damit einhergehen, gehen nicht vorbei. Was ich nämlich eigentlich sagen wollte, ist aber, diese Folge geht irgendwann vorbei, diese Podcast-Folge. Aber bevor das so ist, haben wir ja noch unsere Rubrik mit Ich hab da mal eine Frage.
Ich hab da mal eine Frage. Heute von Mechthild an Benny.
Du hast ja gesagt, dass dein Vater gestorben ist. Und häufig ist das so, dass man sagt, ich bin so dankbar, dass ich diesen Menschen gekannt habe, weil. Und meine Frage ist, warum hat dein Vater Glück gehabt, dich als Sohn zu haben? Also wenn es den Himmel, wenn es die Wolke, wenn es den Stern gibt und er sitzt da oben und reibt sich die Hände und sagt, was habe ich doch für ein Glück gehabt mit dem Benny?
Ich glaube, dann wird er bestimmt auch ganz viele Dinge sagen, die auch auf ihn zutreffen, die er mir quasi mitgegeben hat. Ich glaube, er würde einfach auch über mich sagen, dass ich ein sehr herzlicher und offenherziger Mensch bin, der sehr gastfreundlich ist und es mag, mit Menschen zusammen zu sein, gesellig zu sein. Ein Mensch, mit dem man diskutieren kann, mit dem man Meinungen austauschen kann. Ich glaube, das wären Dinge, wo er sagen würde, deswegen bin ich irgendwie stolz darauf, Benny als Sohn zu haben oder gehabt zu haben. Und gleichzeitig ist es auch so schön, weil das einfach Dinge sind, wenn ich darüber nachdenke, die ich von ihm habe, die von ihm quasi in mir ja auch weiterleben. Und das ist irgendwie schön, sich manchmal darauf zu besinnen, auf die schönen Eigenschaften, die einem jemand vielleicht mitgegeben hat oder die wertvollen Eigenschaften.
Ja, danke. Jetzt kann es natürlich sein, dass es jemand hört, der so denkt, Schiete, eigentlich hat meine Mutter, mein Vater mit mir Pech gehabt, weil ich war so garstig, das ist in der Pubertät passiert und so weiter. Und dann denke ich aber auch immer wieder oder gebe auch diesen Gedanken mit rein, Eltern, die Kinder kriegen, lassen sich ja auch auf eine Pubertät mit ein. Mhm. Ne? Und die Kinder müssen sich ja auch auf diese Eltern in schwierigen Zeiten einlassen. Und ich glaube, das ist auch wirklich eine gute Frage, das auch umzudrehen und dass man nicht immer nur schaut, so der Verstorbene, was war der toll gewesen, sondern was war bei mir auch gut gewesen, womit hat er Glück gehabt oder vielleicht auch, dass ich dadurch was gelernt habe, was ich jetzt anders machen werde, durch deinen Tod oder deinen Tod, dein plötzliches Sterben, hat mich gelehrt, vielleicht nicht mehr so schnell zu explodieren oder so, ne? Mhm. Auch diesen Gedanken mitzunehmen, ja.
Und auch tatsächlich wertvoll, weil ich das auch in der Trauerbegleitung, in der Einzelbegleitung neulich hatte, das Thema, dass die Mutter schon vor 15 Jahren verstorben ist, die Tochter, es vorher aber noch einen Streit gab und die Tochter diesen Streit eben mit der Mutter nicht mehr klären konnte. Und das ist ja sehr, das ist ja schwierig, damit umzugehen. Ne? Da spielen ja auch Schuld eine große Rolle und eine ganz tiefe Traurigkeit, in einem Streit auseinandergehen zu müssen. Aber auch da nochmal zu sensibilisieren, zu sagen, dieser eine Streit war nicht alles, was dich ausgemacht hat als Sohn oder Tochter. Und nochmal zu gucken, wofür waren deine Eltern oder der Verstorbene, wer auch immer, denn auch eben stolz auf dich, hilft ja nochmal so ein bisschen den Fokus auch auf die guten Dinge zu legen, ne? Und nicht auf diese eine negative Situation.
Ja. Aber auch das ist sicherlich nochmal ein ganz wertvolles Thema, was wir auch noch aufgreifen werden.
Mhm. Machen wir auf jeden Fall. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge, Mechthild.
Ja, ich mich auch, Benny. Und ich freue mich drauf, wenn ihr, die ihr zuhört, wenn bei euch auch was berührt wird und wenn ihr mit anderen Menschen darüber redet, ins Erzählen kommt und auch wenn ihr uns eure Gedanken mitteilt.
Todesmutig ist ein Podcast von Mechthild Schröter-Ruhpieper und Benny Bauerdick. Produziert im Lavia-Haus für Familientrauerbegleitung in Gelsenkirchen. Habt ihr Wünsche, über welches Thema wir in einer der nächsten Folgen sprechen sollen? Dann schreibt uns gern über Instagram.